Achtung, Achtung, das ist ein Lore-Podcast. Es könnte also zu titelgebenden Elementen Spoiler enthalten. Dankeschön.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist NewgirlCast,
dein Fallout-Lore-Podcast.
Happy Dienstag, denn es ist wieder NewgirlCast-Zeit und wir begrüßen euch zu einer fulminanten Episode 46 und wenn ich sage wir, meine ich uns alle drei. Hallo Kelly.
Hi.
Hi Gerrit.
Wupp, wupp, folgen Dienstag.
Yeah, ja. Und wir machen wieder unser Ding wie Udo Lindenberg und wie geht's euch?
Gut, gut.
Oha, also das mit Udo Lindenberg habe ich ja ein bisschen gebrochen, aber Kelly, fang du an.
Ja, ich muss nur sagen, ich schaue gerade Spider-Noir und das ist das, was ich mir von Nick Valentine gewünscht hätte.
Oh yeah.
Leute, die oh yeah. Ist gut, die Serie.
Muss ich auch sagen.
Gefällt mir.
Da hat Amazon wieder mal einen rausgekocht. Finde ich wirklich gut. Spider-Noir finde ich auch sehr, sehr schön.
Und wie schon gesagt, sowas wünsche ich mir von Nick Valentine. Leute.
Guckst du es schwarz-weiß oder guckst du es in Farbe?
Ich guck's in Farbe.
Ich guck's in schwarz-weiß. Ah, wenn ich edgy.
Ich guck's gar nicht.
Ah, guck mal. Drei Köpfe, drei Meinungen.
Ich habe das tatsächlich angefangen. Ich muss sagen, hat mich gar nicht gecatcht, aber mich haben diese ganzen DC-Nebenquests inzwischen auch.
Das ist Marvel.
Genau, diese ganzen Marvel-Nebengeschichten, ehrlich. Also, das ist so.
Ja, ich hasse Marvel tatsächlich, seit es das MCU gibt. Ich finde das richtig scheiße. Ich mag diese ganzen Filme überhaupt nicht. Ich finde, das ist für mich Gossenkino, gefällt mir gar nicht. Kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Und DC Cinematic Universe, muss ich sagen, ist so, die versuchen es dann immer da irgendwie mitzuhalten, kriegen es aber nicht gebacken. Ich weiß es nicht. Aber Spider-Noir, muss ich sagen, weil es so was ganz anderes ist, gefällt es mir tatsächlich sehr, sehr gut.
Und
ich liebe Nicolas Cage. Das ist für mich auch immer so ein Garant für irgendwie unterhaltsame Filme. Die Farbe aus dem All kann ich auch sehr empfehlen. Einer der aktuelleren Sachen von ihm. Ich finde, Nicolas Cage ist einfach ein geiler Charakter. So. Und ja, mir gefällt es auch hauptsächlich wegen ihm, glaube ich. Und weil dieser Noir-Style, klar, viel Sin City drin und sowas. Und dann auch in Schwarz-Weiß finde ich einfach diese Sättigung von diesen ganzen Grauschattierungen. Das macht einfach, finde ich, richtig, richtig Laune. Das
ja, hat immer vielleicht sofort muss so eine
Azi-Fazi-Nummer.
Da muss ich dem Ganzen vielleicht doch nochmal eine Chance geben.
Also ich bin überhaupt kein Marvel Cinematic Universe Fan. Also ganz im Gegenteil. Ich finde das richtig, richtig scheiße. Aber das hat damit ja überhaupt nichts zu tun. Das ist ja wirklich. Ja,
witzig, ich habe es tatsächlich geliebt bis zu dem Moment. Was heißt geliebt? Aber ich fand es zum Großteil, also viele, viele Filme wirklich auch richtig gut. Also so Popcorn-Kino halt, ne? Hab mich super unterhalten gefühlt. Bis Endgame.
Nach
und da
Endgame.
War für mich dann einfach, als sie dann auch Thanos durch hatten und so, war für mich halt einfach so, ja, und dann habe ich mir ein, zwei Filme danach noch angeguckt. Und das war halt einfach nur alte Brühe aufwärmen, ne? Und im Ernst, das hat mir meine Oma schon gesagt, ja, wenn du die Suppe am Tag davor schon nicht gemocht hast, dann isst sie am nächsten Tag nicht nochmal.
Ja, also das unterschreibe ich so. Ich habe da auch am Anfang mir das immer mit angeguckt, so dachte so, ist okay. Ich bin auch ja großer Deadpool-Fan gewesen, habe mir früher immer die Comics hier, Cable und Deadpool, sogar importieren lassen und so. Und fand die Deadpool-Filme auch super. Das ist ja auch ein bisschen ein anderer Ansatz, sag ich mal, an das Ganze. Aber bei den Marvel-Filmen, bei diesen Hauptfilmen, hab da nicht so viele von geguckt. War dann bei den Avengers, Iron Man habe ich, glaube ich, die ersten beiden geguckt. Aber ich wusste irgendwann immer gar nicht mehr, was ich da gerade geguckt habe. Weil es ist immer irgendwie, oh Gott, da kommt wieder irgendwas. Die zerlegen wieder irgendeine Großstadt mit irgendwelchen komplett lieblos gestalteten Bösewicht-Troopern. Und am Ende retten sie dann wieder den Tag. Ich kann diese ganzen Filme überhaupt nicht auseinanderhalten. Das ist, glaube ich, mein großes Problem dabei. Weil ich finde, es ist immer die gleiche Scheiße. Weil ich auch viele von den Marvel-Charaktern nicht so gut finde, dass ich jetzt sagen würde, oh, das war der und der Film. Ich bin jetzt kein riesen Captain America-Fan, kein riesen Iron Man-Fan. Das war dann immer so, ja.
Also ja, was mich halt tatsächlich gecatcht hat, ist, ich fand's halt, es war Popcorn-Kino, also der erste Iron Man rauskam und so weiter. Ich finde ja ihn als Schauspieler einfach super. Und es war für mich halt einfach Helden-Kino, Popcorn-Kino auf einem ganz anderen Niveau. Weil das ja einfach mal, da war ja einfach mal so, ey, ihr braucht Geld für Special Effects, ja, wir drehen das mal auf 12, mach mal einfach.
Ich glaube halt, die ersten haben halt auch dadurch noch brilliert, ne? Weil das war halt so dieses, da kommt jetzt ein Superheldenfilm, der einfach ganz neue Maßstäbe setzt.
Ja, richtig.
Aber das nach dem 8. oder 9. Film dieser Machart einfach dann mal so langsam rauskommt, ja, mehr steckt da aber dann auch nicht hinter. So, nee,
genau.
Ne? Also, das ist dann halt ein bisschen blöd.
Die kamen dann ja auch in der Reihenfolge raus. Also wenn ich mir dann heute so angucke, auf Disney Plus kannst du ja, das finde ich ja so geil, da siehst du ja, egal ob du Star Wars Filme, die du filtern lässt oder danach filtern lässt, da gibt es ja die Auswahl nach Released oder nach chronologischer Reihenfolge. Ne? Ja
schlimmer als Horus Heresy.
Völlig, völlig andere Reihenfolge. Und du denkst immer nur so, warum habt ihr den Film zuerst rausgebracht, wo der an Stelle 7 oder 8 kommt oder so. Völlig durcheinander. Wenn du dir in der richtigen Reihenfolge guckst, dann hast du so einen ganz minimalen roten Faden, hat gar nichts mit unserem Podcast zu tun, aber trotzdem ist dann noch eine Ecke witzig, also hat dann ein bisschen mehr Charme, aber da muss ich immer sagen, irgendwann ist bei mir halt einfach so, ich mag die Filme wirklich, ich habe sie auch fast alle gesehen, bis zum Endgame halt, aber irgendwann ist auch immer so die Luft raus, ne? Weil wie du sagst, das ist immer das Gleiche. Die haben halt das Drehbuch genommen, haben den Helden ausgetauscht, haben dann wird halt nicht New York zerstört, sondern dann wird halt, und dann ist es halt nicht, weiß ich nicht.
Ja,
Das ist ja im Grunde in den Comics ist ja auch das genau das Gleiche.
Also ja, natürlich, das ist am Ende nicht.
Ob Spider-Man gegen Octopus kämpft oder ob Batman gegen den Joker, da gab es ja wirklich
mehr nur Christian Bale-Filme. Das ist so ein bisschen so das Star-Wars-Prinzip. Ne? Wenn man nur die Filme geguckt hat, ist nicht dick, das ist eine ziemlich dünne Nummer. Hast du noch was zu sagen, Kelly, oder wollen wir in die News?
Können in die News gehen. Ich bin Marvel-Fan, aber...
Ja, okay. alles gut. Ist ja auch nichts, wofür man sich schämen muss.
Nee, alles gut.
Zumindest nichts, wofür man sich so doll schämen muss.
Von mir vielleicht ein bisschen, aber...
Alarmstufe News.
Ja, Kelly, was hast du denn da Feines für uns?
Ja, nur was Kleines, weil das eigentlich schon eine alte Geschichte ist oder eine Geschichte, die Bethesda lange vor sich hergeschoben hat. Sie haben uns vor einem Jahr angekündigt, dass sie den Mod-Space auf den Konsolen erhöhen und dann kam nichts mehr. Aber er ist jetzt endlich draußen. Leute, ihr könnt endlich eure Konsolen Bethesda, also Fallout 4 modden. Endlich Konsolen Fallout 4 Mods. Und sie sind jetzt endlich dran, den großen DLC mit den Original Synchronsprechern von Nate und Nora rauszubringen. Die haben die wieder zurückgeholt. Das ist jetzt kein, wo sie die zusammenschnipseln aus schon fertigen Tonspuren, sondern die nehmen wirklich neue Tonspuren auf, was ich mega geil finde für eine Mod. Also ich bin gespannt. Und der wird halt auch riesig, deswegen war diese Mod-Expansion halt einfach, die musste einfach sein, dass halt mehr Platz für Mods ist.
Blöde Frage in den News. Kriegst du es hin, das jemandem zu erklären, der keine Ahnung hat, wovon du sprichst? Also so einem richtigen Millennial? What the fuck ist Modspace?
Du kannst Fallout 4 ohne irgendwas spielen? Ja. Vanilla? Oder du machst Mods rein.
Ja, und Mods, das ist mir als PC-Spieler schon klar. Aber warum
brauche halt ich Platz deine
Extension?
Ein.
Also... Ich weil hab du auf der
Konsole
auf der
nur,
oder nicht?
Nee, bei der Konsole ist das auf 1 GB gecapped oder weniger sogar gecapped gewesen. Und das haben sie jetzt erweitert endlich, dass du mehr Mods laden kannst.
Deswegen haben keine Konsole, Kinder. Keine Konsole.
Ja, das ist
immer schon mein Reden. Immer schon mein Reden.
Macht's ordentlich, kauft euch einen richtigen PC, auch kein Laptop. Also Laptop geht noch, aber.
Besonders, weil der Store echt auch grausig war. Die haben den geupdatet und dann ging gar nichts erstmal mehr. Also das war ja echt, ich habe das ja ein bisschen verfolgt, weil ich es auch witzig fand irgendwie. Aber jetzt scheint das wieder halbwegs zu laufen. Aber es sind immer noch Bugs noch und nöcher in dem neuen Update drin. Deswegen update ich gerade mein Fallout 4 nicht mehr.
Okay, also im Grunde für Leute, die das am PC spielen, völlig irrelevant, weil wir durften das auch vor 30 Jahren schon. Aber für alle Konsolenspieler, ihr seid ja arme Schweine, dass ihr wirklich euch von dem Hersteller diktieren lasst, wie viele Mods ihr drauf spielt. Ja, wenn dann dadurch nur ein Spiel auf eine Festplatte geht, ist das halt so.
Ist so. Ja, wollen wir rüber, oder?
Immer doch.
Gehen wir rüber.
Weg von den Konsolen, rein ins Analog.
analoges Ödland.
Ja, und außer dass letztes Wochenende die Doku Mi war und man schon so ein bisschen FOMO kriegt, wenn man den Stand von Raptobot sieht oder was die liebe Keks da gemacht hat. Viele, viele Bekannte von mir waren da und das soll ja wirklich toll gewesen sein.
Voll.
Ja, guckt euch da am besten genannte Channel auf Insta oder so an und da gibt es tolle, tolle Fotos. Wir waren da leider überhaupt nicht vertreten, aber es wurde bestimmt über uns geredet. Außerdem, Kelly, was haben wir denn da noch so?
Ja, also ich muss ja sagen, große Cons sind cool, weil es sind viele Leute, die man kennt. Aber ich mag auch so kleine, gemütliche Cons. Und wenn man von kleinen, gemütlichen Cons redet, kenne ich auch sogar die Leute, die welche veranstalten. Unter anderem die süße, kleine Wie Mai Kai, die gar nicht mehr so klein ist. Das ist eine Con in Flörsheim am 13. und 14. Juni, also in 2 Wochen. Und es hat sich ergeben, dass ich da wahrscheinlich einen kleinen UK-Cast-Stand machen kann. Wir sind auch im Programmheft, habe ich auch gerade gesehen. Richtig cool. Werde auf jeden Fall im Programmheft mir mitnehmen. Und nicht nur das, ich gebe auch Lichtschwert-Workshops.
Der Nuka-Cast stand mit Lichtschwert-Workshops.
Ja, es ist eine wilde Kombi, aber eigentlich habe ich mich nur für den Lichtschwert-Stand erstmal angemeldet gehabt. Und dann kam er auf mich zurück und gesagt, ja, wir haben hier noch ein Pavillon vor der Con frei, möchtest du den haben? Und ich so, klar. Und dann war ich so, ich habe auch noch einige Fallout-Props. Ich habe auch ein paar Star Wars-Props, aber ich habe auch sehr viele Fallout-Props mittlerweile. Kann ich auch meinen Podcast da bewerben, also unseren Nukercast hier. Und er war so, ja klar, schickt mir noch ein paar Infos zu seinem Podcast und dann kommt das bei uns in die, nehmen wir das ins Programm auf. Und
schön.
Ja, sehr geil.
Sobald es da was gibt, werden wir das auf jeden Fall irgendwie teilen. Finde ich richtig, richtig cool.
Ich versuche diesmal auch mehr Fotos zu machen als bei der Comic Park. Es geht halt manchmal einfach ohne, wenn man dann halt immer so ein bisschen mit denen einfach connected mit den Leuten und sowas. Ich muss mehr Selfies machen. Fragt mich nach Selfies, das vergesse ich gerne.
Kurze Videos, weil Bildbeiträge bei Insta laufen gerade gar nicht. Immer Reels. Egal, was man macht, habe ich festgestellt. Hauptsache irgendwas, was sich bewegt.
Ja.
Hat Crafty Rick auch gerade getestet, weil er sagt, er braucht halt für seine Crafts immer viel zu lange, als dass er regelmäßig die Woche irgendwas posten könnte. Und deswegen hat er sich einfach mal auf seinen Stuhl gesetzt und sich dabei gefilmt für 15 Sekunden. Und das ging ganz gut, das Reel.
Lustig. Ey, Algorithmen muss man nicht verstehen. Echt nicht.
Ist halt gegen Kreative auf jeden Fall.
Muss ja aber gestehen. Leute... Ich habe schon wieder dutzende Fragen, ne? Also, aber lassen wir das. Wir kommen sonst über die News nicht hinweg.
Warte, Leute, checkt einfach die Wie Mai Kai aus. Das ist wirklich eine schöne Con. Da bin ich jetzt
wann
schon
länger. Wann ist sie nochmal und wo ist sie nochmal?
Am 13. und 14. Juni in Flörsheim am Main. Also bei
richtig
Wiesbaden
geil.
In der Nähe.
Okay.
Die
und
Wie Mai Kai.
Und eine ernst gemeinte Bitte von mir. An alle, die da hingehen, die sich damit auskennen, alle... Ich liebe euch Cosplayer, ja, ne? Ich finde das super, was ihr macht. Ich folge auch vielen und zwar super geiler Scheiß. Erklärt mir bitte, warum müssen die Namen immer asiatisch klingen?
Ja, weil das, glaube ich, weil diese ganze Cosplay-Kiste, das finde ich auch bei der Dokumi, wenn ich Dokumi aufrufe, steht da erstmal irgendwas von Japan, Anime, so und so. Deswegen komme ich da erstmal gar nicht so auf die Idee, mich da als Fallout-Creator irgendwie anzumelden. Für jemanden, der da nicht so Zugang hat, weißt du?
Aber ich meine, wenn ich mir da diese... Das war jetzt ein Aufruf an die Community, Mensch. Ihr macht das voll kaputt. aber wenn ich mir das so angucke und dann laufen da 50 Stormtrooper rum, 30 Jin Warren, also hier die aus Mandalorian, 20 Leute als Deadpool, Batman oder was auch immer und 50 als Streichholz, also nackt und mit rotem Kopf, dann ist doch aber trotzdem, frage ich mich immer so, ja okay, das kommt aus Japan, das ist mir schon klar. Aber inzwischen ist doch die meisten Kostüme doch, wir haben doch gar nichts mehr damit zu tun, oder? Und es ist immer noch hauptsächlich Animes.
Also es kommt drauf an, also viele Cons sind ja auch so verschieden mit dem Fokus. Also wie Mai Kai war jetzt auch vom Anfang auch eher japanischer Fokus. Die haben auch irgendwie auch japanische Kurse da mit Basteln. Und sie machen auch ganz viele tolle Bastel-Workshops. Aber das weicht sich immer mehr auf. Und also sie
verschiedene Origami-Blätter falten.
Also es gibt Reissäckchen, nee. Auf jeden Fall gibt es Näh-Workshops. Da habe ich häkeln gelernt. So diese Origumiris. Ich weiß nicht mehr, wie die genau heißen. So, wenn du Bällen häkelst. Das habe ich da gelernt. Das ist ganz cool.
Kriegen wir jetzt nicht drei Dinge durcheinander? Häkeln, stricken und nähen?
Es gibt vieles. Also ich habe nur das Programm überflogen, was es dieses Jahr gibt. Aber es gibt immer irgendwas zu machen. Also es ist sehr schön.
Ich habe sowieso keine Ahnung.
Aber auf jeden Fall, es weicht sich immer mehr auf. So die Star-Wars-Leute haben angefangen, sich immer mehr in diese japanisch fokussierten Cons so reinzumogeln. Und das weicht sich halt immer mehr auf. Es gibt immer noch Cons, die mehr so Japan-Fokus haben. Auch Konichi zum Beispiel, steckt auch im Namen. Aber dann hast du sowas wie die Comic-Con Stuttgart. Comic-Con ist wieder mehr Comics. Also
ja, also wenn, ich stehe auf kontroverse Leute und auf edgy Typen. Wenn ihr so Japano Cosplayer seid und ihr findet das richtig, richtig scheiße, dass sich so andere Franchises in eure Cons reinzecken und ihr seid eher so der elitäre Gatekeeper-Haufen, bitte schreibt uns Mails und wir solidarisieren uns mit euch dann. Das finde ich gut.
Immer.
Ich will Leute haben, die hier mal richtig abrotzen über Fallout-Cosplayer und Star-Wars-Cosplayer. Das fände ich gut, wenn wir da eine Plattform bieten können.
Aber nein, Cosplay wird nicht gegatekeept. Ihr dürft Cosplayen, was ihr wollt. Ich mache euch mit allen Fotos,
gemeint, nur vielleicht sagen, nicht. Doch.
Ja, natürlich nicht. Doch. Nein.
Ja, sehr, sehr schön. Das ist richtig cool und finde ich richtig geil, dass du jetzt einen eigenen Stand für uns hast. Das finde ich richtig schön. Da bin ich echt gespannt, was da so über die Social-Media-Rutsche so rüberkommt. Bevor wir jetzt reingehen, ich war auf dem Malathon.
Stimmt, der war ja auch.
In Bergedorf. Da habe ich ja auch ein bisschen Flagge gezeigt und war sogar im Livestream von Gotchi. So gegen 22 Uhr. Ich habe schon ein paar Clips davon geschnitten, die würde ich mit dieser Folge mal mit reinschmeißen in unseren Instagram-Strudel, wo ich dann auch mal zu Wort komme.
Gerne.
Die witzigen Sachen habe ich natürlich wieder außerhalb der Kamera gesagt, aber ich war auf jeden Fall auch im Stream für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und wurde da so ein bisschen halb interviewt. Da war gerade so Halbzeit oder so, haben die Leute schon 12 Stunden lang gemalt. War sehr, sehr witzig und nächstes Jahr werde ich mich da auf jeden Fall für anmelden. Weil ich das ein sehr geiles Ding finde und das war wieder richtig witzig. Ist da ja in den Räumen der Tabletop-Freibeuter in Bergedorf, viele von denen waren auch da vertreten und ist einfach immer lustig mit denen, ne? Lockere Leute, also gleiche Räumlichkeiten wie dann das Tabletop-Freibeuter-Sommerfest, wo wir am 4. Juli rumhopsen mit dem eigenen Stand für NukaCast. Wir freuen uns und die ich finde es ja gut, dass die Deadline für meine Novak-Platte jetzt von der Polaris vorverlegt wurde auf das Tabletop Freibeuter Sommerfest, aber das ist für mich sehr fordernd. Ich bin jeden Tag an dieser Platte dran und ich sehe nicht wirklich ein Ende.
Nee. Ich habe dir so aber oft gesagt, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid.
Ja, mehr als machen kann ich nicht. Ich habe ja genug Ausweichplatten, also ich glaube aber, ich schaff's. Wenn ich so Deadlines habe, schaffe ich es eigentlich immer. Also alles gut.
Sehr gut. Deadlines sind sehr motivierend.
Ja.
Also am besten finde ich eigentlich, gelacht. Dass laut unserem Reel ich ja auch da war. An alle, die dann kommen.
Hä, was?
Ja.
Hast du doch
was, auch. Was
immer mal. Ich werde mich aber sehr verändern in der Zeit.
Na klar, sagen alle sagen das. Bist nicht mehr der Alte.
Nee.
Aber von alten Männern zu alten Spielen. Was ist denn da im Download-Content los?
Garrett. Download-Content? Jetzt bin ich völlig überfordert. Wir haben auf jeden Fall, wollen wir heute über Point Lookout sprechen, falls du das meinst.
Ja, genau. Das ist ein Download-Content, Garrett. Das gab es auch nicht zu deiner Zeit.
Ein DLC. Ja,
Ja, ich habe das noch als CDs gekauft. Als Floppy-Disks. Und dann musstest du immer wechseln, mitten im Spiel. Jetzt Disk 5 einlegen.
Ja, stimmt. Da hieß das noch nicht DLC, da war das ein Expansion-Pack.
Ja, richtig.
Ja.
Und du konntest passend dazu immer so ein 150 Seiten Lösungsheft kaufen.
Geil, Hochglanz, aber geilen Artworks, ein bisschen Story und so. Ich fand das immer gut.
Immer nice. Für viele Spiele habe ich mir das damals gekauft. Gar nicht wegen der Lösung, auch, aber auch für die Artworks.
Very good, very nice.
Point Lookout. Grundsätzlich geil, sehr, also finde ich, sehr, sehr geiles DLC. verändert gar nicht so viel am Spiel und ist natürlich auch nicht Main-Story-mäßig unterwegs, sondern wir kriegen hier, was sind das, drei Hauptquests und zwei Nebenquests, ne? Oder zwei Hauptquests, drei Nebenquests?
Also
ziemlich umfangreiche Quests, wie ich finde.
Es ist sehr umfangreich und ich glaube, die Map von Point Lookout ist auch ungefähr ein Viertel so groß wie die komplette Map von, oder ein Drittel sogar, die ist wirklich groß.
Die ist riesig, aber wie gesagt, ich finde es so witzig, dass sie für die Main-Story halt, obwohl so ein Riesenteil dazu gar keine Rolle spielt, dann ist noch wichtig dazu zu sagen, in dem Bereich sollen keine Bomben gefallen sein. Also, ne? Soweit. Ja, es sieht genau gleich aus. Also.
Komm.
Du hast da auch irgendwelche Pools, die radioaktiven Scheiß in die Luft
blubbeln. Ja, das kommt natürlich irgendwie dahin, aber da sind keine Bomben drauf gefallen.
Ja, aber wo ist denn der Unterschied? Also es ist immer noch grün-grau.
Ja, aber ich glaube, das ist der Witz an der Sache. Also es ist halt so ein bisschen, verarschen die ja so ein bisschen die Südstaaten Amerikas damit.
Ja.
Du brauchst ja auch
für die
Überfahrt 30 Ingame-Tage.
Was? Das ist mir nicht aufgefallen.
Crazy, ne? und ja, wir sind in Maryland. Und diesen Nationalpark, in dem wir da sind, Point Lookout, gibt es auch in Wirklichkeit, ne?
Oh, ich habe geguckt, ob ich ihn finde, aber okay.
Du wirst von der Quest zumindest, finde ich sehr geil, zu einem Schiff geführt, was, wenn wir ganz ehrlich sind, dein Original-Raddampfer ist, nur ohne Rad.
Ohne Rad, also es ist Mississippi-Dampfer.
Ja, es ist original der Mississippi-Dampfer. Es fehlen nur rechts und links so diese Schaufelräder oder hinten ein großes oder so.
Boah.
Aber wenn vorne Tom Sawyer stehen würde, der drei Gulen erzählt, dass das Ding streichend Spaß macht und die würden für ihn die Arbeit übernehmen, wäre das 1:1 völlig in Ordnung. Und genau auf dem Niveau bewegen wir uns im gesamten.
Ich wollte gerade sagen, also dieser ganze Download-Content stapelt ein Klischee aufs andere. Ne?
Ja.
Ich glaube, die Entwicklung von Bethesda, die hassen einfach die Südstaaten Amerikas. Es wird wirklich jedes Klischee aus der Kiste geholt. Aber einmal kurz, wo ich gerade an Mississippi-Raddampfer denke. Wir haben doch im Hamburger Hafen ein so ein Ding für eine Hafenrundfahrt.
Ja.
Ne? Ich werde mich mal erkundigen, wann da die erste Hafenrundfahrt morgens ist und wie geil wäre das auf der Polaris vor Öffnung so eine Art Community-Treffen auf einem Mississippi-Raddampfer über die Elbe zu machen.
Den kannst du sogar.
Ich bin dabei.
Ja, ich werde mich da mal ranhängen, aber weiter im Text, Gerrit.
Ja, zumindest kommst du dann dahin und das ist die sogenannte Herzogin Gambit.
Die kann Spielkarten mit Energie aufladen und die dann werfen und die explodieren.
Genau. und da kannst du halt hin, also...
Kann sie nicht.
Was? Wer, wie, was?
Alles gut.
Okay.
Geht weiter.
Und da sprichst du mit Catherine. Also du kommst da irgendwann hin und das ist auch, ich muss ehrlich sagen, also für mich war das jetzt nicht ein Riesenfluss, aber da liegt dieses halb verfallene, völlig runtergekommene, tolle Schaufelraddampfer, wo einfach die Schaufel abgefallen ist, so habe ich mir das mal erklärt, fährt ein bisschen anders. Das Ding sieht aber sehr stark danach aus, wie aus dem Film von 1958, Houseboat. Sehr geiler nostalgischer Film. Oder hat auch Ähnlichkeiten mit den mit so klassischen Houseboat-Filmen wie Anaconda und so weiter und so fort. So diese Schiffe, wie man sich die Dinger vorstellt. Kannst auch rein, kannst sie angucken und so weiter und so fort. Und zumindestens spricht dich Catherine an und möchte gerne, dass du ihre Tochter Nadine suchst. Das ist super wichtig. Ne? Also du musst wirklich, da ist irgendwas los und die musst du holen. Kriegst auch einen neuen Punkt auf der Karte. Da wirst du dann auch mit dem Schiff hingebracht und du fährst eine ganze Zeit, kannst rechts, links immer ein bisschen gucken, das ist doch ziemlich cool. Und dann kommst du an den Docks an. Und diese Docks war der Hammer. Das ist also ein Anlegeplatz mitten in einem Freizeitpark. Hatte ich so das Gefühl.
Naja, das ist ein bisschen so, ist ja typisch für die Staaten, dass du immer am Pier so kleine Vergnügungsparks hast.
Ja, ne? Genau.
Also wer schon mal in den Staaten war, es ist in... Also, was ich in Amerika wirklich erstaunlich finde, dass die funktionierende Konzepte für Städte immer und immer wieder benutzt haben. Das ist wirklich total crazy, in wie vielen Städten du an irgendeinem Pier so einen festen Mini-Freizeitpark hast. Immer mit einem Riesenrad.
Der Unterschied ist ja, dass du hier in Europa hast du ja entstandene Städte, Da waren dann zwei Handelsrouten, da haben sich Leute angesiedelt und so weiter und so fort. Da drüben hat Stadt A funktioniert und dann mussten, ne, sind die Siedler weitergezogen und haben sich gedacht, ja, lass mal übernehmen. Voll die geile Idee. Wir machen das hier auch. Genau hier, da lebten jetzt Indianer, das, die sind ja alle jetzt, und ne? Und da hat ja der Staat auch lange für bezahlt, für die Scalps von denen. Und ne, der sogenannte Rote Taler passt schon. Und dann passt das. Du kommst zumindest an diesen Docks an, viel kaputt, weil da sind ja auch keine Bomben gefallen, aber deswegen trotzdem ganz viel kaputt, aber ganz viel auf jeden Fall zu. Also es sieht ein bisschen aus wie in den echten Staaten im Moment. Der Pier verlassen alles zu. Du hast aber richtig lustige Dinger, wie hieß noch diese Pizzeria? Calelonis Pizza oder irgendwie so. Mega, also auch hier wieder, mega lustige Anspielungen auf Filmklassiker und auch auf Filmsequenzen, weil das war aus.
Hast du den Fährmann erwähnt, Toba?
Nee, noch nicht.
Der ist auf jeden Fall, der fährt ja dieses Boot.
Ja.
Der wird später noch
wichtig,
wenn du Nadine gefunden hast.
Okay, also in dem Moment, also ja, ich weiß, man quatscht, glaube ich, am Anfang mit dem kurz, aber.
Du musst eine Karte kaufen, sonst kommst du nicht rüber. Du musst eine Karte
beim Kaufen, ja, relativ
klar,
teuer.
Ja, genau. Aber
600 oder so kostet die?
Aber bis dato fand ich ihn jetzt gar nicht so wichtig.
Ja, 300 Caps.
Also, er steht da und er ist auch mega verwesen.
Er macht erstmal einen relativ unscheinbaren Eindruck, aber später enthüllt sich um ihn noch ein dunkles Geheimnis.
Mhm.
Ganz, ganz, ganz abgefuckter Zeitgenosse.
Wenn man die Box ein bisschen verlässt und weiter diesem Ort zu, wo man hin muss, dann kommt man an so ein paar Bäumen vorbei und so weiter. Die Landschaft sieht immer noch genauso aus wie in den anderen verstrahlten Gebieten von...
Findest du?
Ey, original, das war da, also ja, es wächst ein bisschen mehr also, Gras.
Nee.
Ja,
ich finde schon, du hast richtig krasse Resident Evil 4 Vibes.
Ja, stimmt.
Mit diesem Nebel und diesen sehr, sehr charakteristischen Bäumen, an denen diese Schlickpflanzen runterhängen und sowas.
Also
dieses Neblige und dass du immer in der Ferne irgendwelche Orte siehst, wo du hin musst. Also das finde ich schon ganz anders als im Hauptspiel. Dass du wirklich so gar nicht so sehr auf die Karte guckst. Ich finde, das ist sehr, sehr gut gemacht von der ganzen Anordnung, dass du im Prinzip brauchst du gar nicht gucken, wo du hin musst, du, also auf der Map, sondern du guckst einfach und siehst halt, das nächste große Ding ist halt diese Villa da oben an der Küste.
Da bin ich bei
dir. Und
dann
rennst du halt in die Richtung.
Das fand ich auch mega, aber ich hatte jetzt nicht das, also vom Feeling her jetzt nicht das Feeling von wegen, oh ja, Mensch, ich bin eine überhaupt nicht getroffene Region, sondern, also ja, du hast weniger diese zerstörten Ruinen und so weiter da. Das stimmt.
Du hast ja generell wenig
aber das hat wenig Bebauung.
Wenig urbane, ja genau, urbane Gegenden. Und deswegen das war das ja auch einfach ein unattraktives Ziel für die Atombomben. Das ist einfach eine vergessene Region, ne?
In der Nähe der Villa Calvert, zu der man hin muss, fand ich persönlich eine der besten Szenen aus diesem DLC, aber nur für mich persönlich. Die vier Rednecks, die du in der Ferne schon sehen konntest und mit dem Scope tatsächlich richtig gut beobachten konntest, die um dieses Feuer rumgetanzt haben. Alle so ein bisschen mutiert, alle so ein bisschen verstrahlt und du hattest auch eher so das Gefühl, hier hat sich der Typ aus Texas Chainsaw Massacre, also du merkst, dass da viele Jahrhunderte der Stammbaum inzwischen ein sehr eng gewordener Kreis ist.
Mhm.
Südstaaten. Aber ich fand die mega. Ich fand die so mega.
Die
haben mich übrigens tatsächlich auch fast umgebracht.
Die verschiedenen von diesen Swamp Folk nennen die sich im Original.
Mhm.
Da gibt es ja den Brawler, den Bruiser, den Creeper, den Scrapper und den Tracker. Und dieses Charakterdesign stammt nicht vom Original Bethesda-Team. Das haben die outgesourced, die Konzeptzeichnung. Und deswegen haben die auch so einen sehr, sehr eigenen Stil. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, an wen die mich erinnern. Und also der große Dicke sieht ein bisschen aus wie von den Goonies. Der eine, ich sag mal, auffällige Gentleman aus dem Gefüge. Und generell hat mich die ganze Optik, ich habe die ganze Zeit mir überlegt, woher, also was verknüpft sich da gerade in meinem Gehirn und dann irgendwann, direkt jetzt während der Aufnahme, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Denn kennt einer von euch den, ich glaube, muss um die 2010er Jahre rum erschienen sein, Slasher-Film mit Slasher-Legende Kane Hodder und zwar Hatchet? und Hatchet 2.
Ja, kenne ich.
Da sind sie ja auch in, ich glaube, in Louisiana oder so, in den Sümpfen. Und da ist ja dieser entstellte, degenerierte Axtmörder mit eigentlich oben ohne, aber Latzhose und dieses völlig verquollene Gesicht. Und der hackt alle Leute in kleine Stückchen. Und der ist ja auch in diesem Sumpf unterwegs. Und da gab es, finde ich, super viele Parallelen. Ich glaube, ich check mal kurz, von wann Hatchet ist. Gerne weiter im Text. Aber Kane Hodder ist ja der Jason-Darsteller. Ich sag mal, der hat ja Jason Voorhees ab Freitag der 13. Teil 6, glaube ich, gespielt. Nee, ab Teil 7. In 6 war es noch CJ Graham. Ab Teil 7 hat er Jason gespielt bis Jason X. Also bis zum 10. Jason-Film. Und der hat es ja so charakteristisch für diese Bewegungen und sowas. Und hat ja diese Rolle auch gelebt einfach, ne?
Ja, wobei ich sagen muss, also ich finde, das sind halt so diese klassischen, wirklich klassischen Klischees, die du in jedem zweiten Horrorfilm hast, der in den Südstaaten irgendwo spielt, weil das ist immer so eine völlig inzwischen durch Inzest und so weiter degenerierte Redneck-Geschichte, die, wie gesagt, Texas Chainsaw Massacre beruht ja auf wahren Begebenheiten.
Ja, bla bla. Das stimmt, aber der ganze Look von Hatchet, der ist von 2006 übrigens, habe jetzt gerade mal geguckt, der ganze Look, die Farbfilter, die ganze Umgebung, das ist schon wirklich sehr, sehr nah beieinander.
Ja, das stimmt. Wobei ja auch der, also ist ja immer wieder, ne? Also ich sage immer nur Event Horizon, niemals offiziell ein Warhammer-Film, aber der Regisseur, riesen Warhammer-Fan, und der hat ja sogar einen achtzackigen Stern in diesen Film eingebaut.
Der hat das also Ganze von daher, ja auch mal als, also das Drehbuch, glaube ich, auch damals als Warhammer-Film gepitcht, aber genau, Games Workshop richtig, wollte das, glaube ich, nicht.
Also von daher, das ist quasi der erste Warhammer-Film noch aus Zeiten, wo das noch gar keine Filme darüber geben sollte und so weiter. Also von daher, verdammt auch da weißt du immer nicht, ne? Wenn der großer Fallout-Fan war und der fand diese Szene so geil, dann ne, hat der super viel davon vielleicht einfach übernommen.
Nee, also Hatchet ist ja älter als Fallout 3. Ach so,
okay, dann von andersrum, daher
kann ich mir schon vorstellen, das sind ziemlich dicht beieinander. Ich meine, Hatchet ist von 2006, Fallout 3 ist von 2008. Kann ich mir schon vorstellen, dass ich da ein bisschen Inspiration rausgezogen wurde. Ist ja auch nicht schlimm. Aber kann man sich als Referenz gerne mal angucken, Hatchet. Es ist natürlich stumpfer Slasher, aber warum nicht? Also ich kann mich für sowas immer begeistern.
Voll mit Filmreferenzen. Also das ganze Spiel hat ja Filmreferenzen noch und nöcher.
Witzig finde ich, dass sie tatsächlich
In Hatchet nice fand, da haben sie sogar in dem Film eine Referenz zu Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon, haben sie da drin versteckt. Ja, eigentlich ein mega geiler Slasher-Film, der aber total untergegangen ist. Aber das ist eine andere meiner großen Franchise-Lieben. Aber egal. Ich mach gerne weiter.
Witzig finde ich, ich fand die mega, ne? Und du musst die ja dann auch gegen die kämpfen, weil die gehen ja sofort auf dich ab und so weiter und so fort. Die spielen aber für den weiteren Verlauf auch gar keine Rolle.
Nee, das ist so die.
Die vier Dudes sind einfach da und du denkst dir so, geil, das ist so ikonisch, weil du kennst es. Also zumindest ging es mir so. Ich habe mich an so viele Franchises einfach erinnert, wo es immer Louisiana, Südstaaten und so weiter, wo du diese leicht degenerierten auf dem Land hast und es ist immer irgendwelche Slasher-Filme und so weiter. Und dann erschießt du die vier, die sind halt da und dann nichts passiert. Also du kannst da ein bisschen gucken. Die haben ein ziemlich geiles Motorrad da stehen, was natürlich nur Deko ist. Kannst du nicht mitfahren. Du kannst ein klein bisschen looten. Die haben so ein paar Medic-Packs da und so weiter. Aber gefühlt wirst du in diesem Drogen DLC dabei. Sowieso mit Medic-Packs so vollgebombt.
Oh ja.
Und Ammo und so weiter. Also das ist nichts, wo ich jetzt das Gefühl hatte, oh, das ist super wichtig, dass ich das mitnehme. Ja,
diese geile doppelläufige Flinte, die du in Point Lookout bekommst. Die ist super,
ja. Geil. Aber findest du die nicht später auch in der Villa irgendwo nochmal?
Ja, die haben sie ja alle. Die ganzen Tribal Man haben die ja auch. Also, aber du sagst gerade, wenn man die dann abknallt, wollen wir mal über was Abknallen sprechen?
Bitte.
Das ist ja, die sind ja Kugelschwämme, diese Typen.
Oh ja.
Ich hab in Point Lookout teilweise gedacht, mit meinem Spiel ist irgendwas kaputt.
Ja, hat aber im Vorgespräch ja schon. Ich hab das auch. Ich hab das gespielt. Ich bin auf die getroffen. Und hab geballert bis zum geht nicht mehr. Hab vorher, wie man das ja mal brav macht, speichern und so. Hab es pausiert und hab alle anderen DLCs deinstalliert, weil ich gedacht habe, so irgendwo hast du in irgendeinem irgendeinen Hardcore-Modus musst du noch irgendwo aktiviert haben, weil das kann nicht sein. Wenn dann wieder rein in das Safe-Game und es hat sich nichts verändert.
Ich habe das erstmal gegoogelt. Ich habe dann gedacht, das kann nicht sein, Alter. Ich bin Level 25, bin gut ausgerüstet. Ich bin dann nochmal zurück. Ich hatte ja die ganze Zeit, ich habe ja meine ganze Ausrüstung in the Pit liegen lassen, weil ich gedacht habe, scheiß drauf. Ich nutze nur noch das, was ich in den DLCs finde. Aber habe dann in Point Lookout echt Munitionsprobleme bekommen, weil die einfach so viel geschluckt haben und die Waffen, die du in Point Lookout findest, auch nicht besonders toll sind. Bin ich nochmal zurück nach the Pit. Das ist das Schöne an Point Lookout. Du kannst jederzeit wieder zurück. Das ist mega gut. Und dann habe ich mir erstmal meine alte Ausrüstung wieder geholt, weil ich... Die haben einfach meine ganze Munition verschlungen, diese Typen. Weil du einfach so viel in die Reihen semmelst, ey.
Ja, ist so. Also, ich war auch froh, dass ich durchaus gut gerüstet dahin gekommen bin. Und mit guten Waffen um mich geballert habe. Weil der Kram, also deswegen, den Kram, den du da findest, der ist nice. Aber war jetzt gar nichts, was ich noch groß gebrauchen konnte. Nee, oder so. Also
das ist witzig, aber es ist nichts, was jetzt mega geil ist.
Nein.
Nee.
Naja, zumindest also Kelly, hast du die Händler am Anfang im Pier genutzt direkt oder bist du auch direkt zur Richtung Villa gelaufen?
Ich habe mit ihr mal gequatscht. Ich glaube, sie hat mich auf die Villa verwiesen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wer oder war sogar Toba, der gesagt hat, ja, da ist so eine Villa, geh da
ja,
mal hin.
Ja, genau, ja. Ja.
Ich
glaube, Toba ist der sagt irgendwie, du sollst zur Villa gehen, ne?
Ja.
Aber du hast ja direkt im Pier, das habe ich jetzt relativ spät festgestellt, hast du auch so einen kleinen Händler Cove mit einem Protektron, der die alle bewacht und die Händlerin wurde mir fast abgeknallt nachher von so Schmugglern. Aber also, ja. Die ist auch nicht so dolle, die kann auch Gegenstände nicht höher als 48% reparieren und so ein Scheiß. Also die ist nicht so, die bringt es nicht so richtig.
Nee, nicht wirklich. Aber ich quatsch halt mit jedem, der mit mir quatscht. Mhm. Mich nicht direkt angreift.
Das versuche ich auch immer, aber nur wenn, es muss sich lohnen. Ja. Dann kommt man zur Villa Calvert und trifft dort auf Desmond.
Ey, erstmal zur Großartiger. Villa. Ne? Was für ein geiles Gelände. Herrenhaus. Direkt an der Küste oben auf so einem Hügel. Man sieht das schon von Weitem. Ich hatte da so krasse Resident Evil.
Ja,
so
liebe es.
Ich habe so krasse Vibes das gehabt. So. Ich dachte, und dann noch diese Hinterwäldler überall. Das war wirklich Resident Evil 4, ne?
Ja, Resident Evil 4, wobei mich tatsächlich, ich fand's schade, dass ich nicht mit einer Kutsche und Leonardo DiCaprio auf die Villa zureiten konnte.
Ach so. Mhm.
Weil das waren so die Vibes, die ich hatte, als ich darauf zukam. Spätestens so. Als er ja rauskam, habe ich nur gedacht, so, meine Aufgabe jetzt ist hier, ich muss die Peitsche rausholen und muss irgendwelche Leute wieder zur Arbeit treiben.
Der hat da so einen charmanten britischen Akzent, der Herr.
Ja, die Briten haben damit ja nicht
Villa,
angefangen.
Die Villa fand ich mega. Ich fand, dass die Sonne Elemente mal bei Fallout reinbringt, fand ich richtig gut.
Voll. Das ist
so ein richtiges Herrenhaus, so ein bisschen Adams-Family-Style, ne?
Ja, vor allem fand ich es geil, diese Villa, weil die ja in so einem ganz krassen Kontrast steht zu den ganzen, im Grunde, wenn du ehrlich bist, aus 50 Teilen bestehenden Ruinen, die du ja vorher in den Großstädten immer hattest, ne? Also da hat man dieses klassische, schon wieder eine Hochhausruine und schon wieder eine Hochhausruine. Und da war diese Villa tatsächlich mal eine richtig geile Abwechslung.
Ich finde, das hatte generell einen ganz eigenen Look so, ne? Also, du hattest ganz andere Vibes. Du hattest ja auch schon im Hauptspiel sowas wie den Tenpenny Tower oder das Dunwich Building oder sowas. Ja. Aber auch das hatte so einen sehr charakteristischen Fallout-Großstadt-Style, wie du es ja auch schon in den anderen Spielen hattest. Und da fand ich jetzt Point Lookout sehr, sehr eigen von der ganzen Optik her.
Voll, voll.
Und hatte halt auch mega Flair, ne?
Ja.
Ja, und dann der Vorkriegsghoul. Desmond mit seinen zwei Hunden auch da. Das ist so klasse, so Klischee. Der Großgrundbesitzer, der mit seinen beiden Hunden rauskommt und dann soll man ihm tatsächlich, er hat ein großes Problem. Und zwar wird er von Wilden angegriffen.
Ja.
Ich hätte mich mit denen ja unglaublich gerne auch mal unterhalten, welcher eigentlich der Wilde ist, aber das macht nichts. Sein Anwesen wird von Wilden angegriffen. Und jetzt muss ich sagen, wo ich ehrlich sagen muss, da fand ich, hat das Spiel storytechnisch ein paar Lücken. Also das ist ein Herrenhaus. Wir sprechen nicht von einem Bunker oder sonst irgendwas. Und im Laufe dieser Mission erzählt er dir, mein Westflügel wird angegriffen. Das kannst du aber verhindern. Die kommen irgendwo rein, da ist irgendwo so ein Loch und muss sich da so ein bisschen durchballern, so ein bisschen rechts, links. Manchmal leitet er dich, manchmal musst du selber so ein bisschen herausfinden, durch welche Tür du gehen musst. Und dann hast du Heizungskessel, die du sprengen muss, damit ein Stück Villa einstürzt und dann ist es zu.
Hä? Sinn also, war nicht
ja,
viel.
Aber
ja, ich fand, der ganze DLC hatte hier und da auch während der Quests immer mal so ein paar Dinger, wo man sich so dachte, okay. Auch die Dialoge teilweise später mit Nadine waren dann auch so.
Ja, aber
okay, aber ließ dich jetzt ja doch relativ schnell überzeugen.
Aber das ist so ein bisschen so, als wenn ich sagen würde, hey, mein Haus wird ständig eingebrochen und ich sprenge, um es jetzt zu schaffen, sprenge ich das Gästeklo. Und dann kommt hier nie mehr einer rein. Was ja einfach Bullshit ist. Und zwar das Gästeklo im ersten Stock, bitte, ne?
Aber sogar, Desmond, wenn man sich mit seiner Vorgeschichte beschäftigt, der Typ ist halt auch irre, ne?
Ja,
also,
total.
Klar. Das ist ja die Villa Calvert, die der Familie Calvert gehört. Und das sind quasi die großen Gegenspieler von Desmond. Und Desmond ist ja britischer Geheimdienstagent und nutzt dieses Haus so ein bisschen als Datencenter, um alles zu sammeln und zu speichern über die Calverts. Und der ist verrückt, ne? Der ist schon seit über 200 Jahren on Tour und bezeichnet das Ganze, was er da macht, auch als das große Spiel, The Great Game, ja, glaube ich, nennt er das, ne? Oder The Big Game, irgendwie so. Also der ist irre und das nimmst du auch ziemlich früh wahr. Also der kommst du halt rein, er ist da mit seinem weißen Leinanzug, glaube ich.
Ja, ja, wie gesagt,
das sind alle irre in dem DLC irgendwie. Die haben alle irgendwie einen Schuss weg.
Ja, muss ich auch sagen. Hat mich stark an Old World Blues erinnert. Man kommt da an und hat sofort mit irgendwelchen verrückten Vorkriegspersonen zu tun.
Das ist so verrückt gewesen.
Deswegen erinnerte mich das Ganze ja an so einen klassischen Großgrundbesitzer zu Zeiten, ne, der Südstaaten, Sklavenhandel und so weiter. Weil er halt einfach diesen Look so verkörpert.
Er hat die Vibes auf jeden Fall. Ja, und dann kommen halt diese Wilden, so Stammesangehörige, ne?
Ja, also die ballert man halt weg und so weiter und so fort. Und dann triffst du dich danach.
Auch die schlucken auch Munition ohne Ende.
Und wie?
Ja.
Was ist da los? Das sind irgendwelche halbnackten Typen mit irgendwelchen abgesägten Schrotflinten. Und die feuern aus allen Rohren und ich denke so, ja, easy, Wets auf jeden Kopfschuss, ja, keiner ist tot. Ich denke so, what? Was ist hier los?
Das Problem fand ich aber auch, die kam ja immer in so unguten Dreierpacks, ne? Also ja, da kam ja immer eine, die lief gleich irgendwo hin mit einer Schrotflinte, der nächste rannte mit einer Axt auf dich zu, wo du sagst, ja, okay, und der dritte stand irgendwo und denkst so, bam, 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 bam.
Ja, wirklich, also das ist, was die Kämpfe angeht, war man schon überrascht, weil man ja auch einmal andere Parts im Spiel hatte, wo man mit dem Levelstand auch schon jetzt relativ gut durchgelaufen ist, ne?
Ja.
Ja.
Aber es ist wahrscheinlich auch wieder der Punkt, dass die mit deinem Level stärker und mehr werden und wahrscheinlich, weil wir da alle so High-Level rübergelaufen sind, gibt es ja, dementsprechend doll auf die Mütze.
Vielleicht wäre es mit Level 10 oder sowas ganz anders gewesen. Ja, die
aber ich bin auch in so einem Subreddit gelandet, wo sich auch alle irgendwie so, sag mal, ist das normal, dass in Point Lookout alle außer die Meyerlogs so viel abkönnen? Ja, das ist wirklich krass.
Also wundert euch nicht. Es ist wirklich knackig.
Ja.
Nachdem man ungefähr gefühlt 100 von denen erschossen hat.
Ist so.
Magazine geleert hat, wie du im restlichen Spiel nicht mehr. Also so oft habe ich vorher.
Ja, gut, du bist aber auch ausgerüstet Zeit auf dem Weg.
Noch nie nachgeladen. Aber du findest auch an jeder Ecke stehen auch fünf Munikisten und Medikits und so weiter und so fort.
Das stimmt, aber ich finde auch, wenn man da, also so wie ich am Anfang dahin gegangen ist, ohne großartig Ausrüstung, weil ich alles in The Pit gelassen habe, ich bin halt direkt zur Villa gelaufen. Ich habe mir auch den Pier überhaupt nicht angeguckt. Am Pier kannst du noch echt viel looten im Prinzip. Da findest du echt viele Waffenverstecke und sowas. Aber das habe ich alles ignoriert, bin direkt zur Villa gelaufen. Da hatte ich schon echt Probleme. War auch ein bisschen so auf den Loot angewiesen, den die gedroppt haben, so, ne?
Ja. Mhm. Aber auch da, knackig. Auch die droppen ja eigentlich ganz geilen Loot. Also das ist schon sehr befriedigend, wenn du die dann weg hast und diese Herausforderung quasi dann so ein bisschen geschafft hast, hattest du schon so, also hatte ich zumindest immer dieses so, yes! Dann hast du den ersten Kessel gesprengt, dann yes, plötzlich taucht er vor dir auf mit so einer alten Tommy-Gun und ich dachte nur so, ja, nee, jetzt schießt du auch noch auf mich.
Bei ihm musst du auch aufpassen, dass du ihn nicht aus Versehen verletzt, der geht auf dich los.
Und das Ganze gipfelt so ein bisschen, da hatte ich dann tatsächlich Probleme, in so einer Endschlacht in der Eingangshalle, wo ich so dachte, hey, das brachte gerade gar nichts, dass ich die Seitenflügel gesprengt habe von dem Anwesen. Die kommen dadurch verschiedene. Das Gute war, er erzählt dir das.
Ist halt
so von
auch baufällig,
wegen
das Haus. Die kommen ja überall rein.
Ja, richtig. geil fand ich da tatsächlich, also er erzählte ja so ein bisschen, ja, die kommen gleich und so weiter. Und ich hatte halt genug Zeit, erstmal so ein paar Minen überall hinzuschmeißen und so weiter.
Das sagte dir auch am Anfang, glaube ich, ja, dass genau. Du es machen sollst.
Ja, mach das, bereite dich vor und so weiter. Und ich habe tatsächlich auch an die richtigen Türen dann was geschmissen. Und dann kommen die aber auch da halt immer gleich so in so Fünfer- oder Sechserwellen, ne? Zum Glück.
Die interessieren sich auch nicht so sehr für deine Minen. Auch die schlucken die relativ gut weg erstmal. Ja. Ich habe auch die eine Stelle, wo ich tatsächlich irgendwie dreimal laden musste, weil ich draufgegangen bin, wo einer so durch die Decke auf so einen Tisch fällt. Da habe ich auch den ganzen Tisch vermint. Der war nicht tot.
Das ist eine fiese Stelle, wo du diesen riesen Esszimmertisch da beguckst und eigentlich nur durch willst und plötzlich Raboms.
Irre,
und, ey. Und während sie dich dann mit der Axt angreift, kommen die nächsten durch so einen Verschlachter, durch so drei Bretter zugenagelt auf dich zu. Mega.
Komplett krank. Aber wenn man das alles was, geschafft, wenn hat. Dann geschafft hat. Ja.
Wenn man das wirklich alles geschafft hat, dann kriegst du dafür aber auch den Perk des überlegenen Verteidigers. Das heißt, wenn du stillstehst, bekommst du einen Schadensbonus, ne?
Ja.
Mhm. Ja.
Genau, bekommst du Schadensbonus 5.
Den kriegst du eh und wenn du stillstehst, plus 10.
Genau. Richtig. Also das ist das schon ganz geil. Also das fand ich schon ganz cool. Hatte mit meiner Spielweise in dem Ding gar nichts zu tun, weil ich stand nie still. Ich bin immer nur von irgendwelchen Typen rückwärts weggelaufen, um weiter auf den zu feuern. Aber fand ich nice. Definitiv.
Immerhin.
Man kann danach dann noch so ein bisschen mit ihm reden, aber er rückt leider kein weiteres Training mehr raus. Also.
Nee. Und er ist auch ein ziemliches Ekelpaket. Er lässt einen schon spüren, dass man nur der Laufbursche da ist.
Ja, wie gesagt, ne? Also. Ich hatte da schon Vibes, dass er mich gleich als neuen Aufseher da rausschickt und.
Echt? So eine Vibes hattest du? Ich hatte immer nur. Aber gut, ich habe mich auch vorher um seine Background-Story schon belesen.
Ah, okay, und das hatte ich halt noch nicht.
Über 200 Jahre alt ist und britischer Geheimagent und sich so ein bisschen. Er steht über allem, weil er sieht das Ganze als das große Spiel.
Haben wir ihn nicht sogar in der Podcast-Folge als Vorkriegsschule vorgestellt gehabt?
Wir haben da ganz kurz
auf jeden Fall ja diese große Fehde mit allen, im Prinzip hat er für sich selber eine große Fehde mit allen anderen Geheimagenten der Welt, die es noch gibt. Und erst wenn alle tot sind, ist dieses große Spiel beendet. Im Prinzip. Weil er sagt ja, jeder, der Vorkriegswissen hat, weiß zu viel und er muss der sein, der dieses Wissen am Ende behütet. Kurz gesagt.
Oh je.
Und dann hat man die erste, ich glaube, Main Quest, den ersten Teil der Quest erfüllt.
Ja.
Den ersten.
Den ersten von 5 oder so.
Kelly, wie geht's dann weiter?
Genau, lass uns mal weitergehen. Also auf jeden Fall spricht er dich dann an und wie schon gesagt, der Tal ist einfach so ein Ekelpaket und schickt dich dann zur Kathedrale, also dem Hauptsitz dieser Wilden. Du sollst ja mal gucken, warum die da jetzt von mir angegriffen haben. Fand er halt nicht cool. Er kommt zu dieser Kathedrale, auch ein geiles Gebäude. Auch wieder
mega. Ja, vor allen Dingen, du siehst das ja auch schon wieder. Wenn du rauskommst aus dem Anwesen, siehst du wieder auf so einer kleinen Anhöhung am Horizont diese Kathedrale. Ich hatte da wirklich so dolle Resident Evil Vibes. Und die werden mit fortschreitendem Progress in diesem Download-Content werden die Resident Evil-Vibes nicht weniger, aber dazu später mehr.
Ja, Resident Evil ist auch so ein bisschen die Lulu, aber genau, also man geht dann so zu dieser Kathedrale, die man schon vom Weiten sieht, und dann steht man vor einer geschlossenen Tür. Die lassen einem nicht direkt rein. Und dann kann man so an die Sprechanlage gehen und sagen so, hey, wie sieht's aus? Und die so, ja, du bist keiner von uns. Geh mal zu dem Baum da und iss mal von den Früchten und dann klauen wir mal weiter.
Ja, da muss man zu sagen, der, wie heißt nochmal, Toba, der diese Fähre fährt, der sagt, er fährt da immer hin, weil er mit diesen Punga-Pflanzen handelt. Die gibt's nur da. Das sind so Pflanzen mit heilender Wirkung, gibt's unterschiedliche Ausführungen von. Das scheint einen relativ florierenden Handel zu geben. Die sind relativ begehrt und überall wachsen da diese Punga-Pflanzen. Und man wird zur Mutter Punga geschickt, ne?
Zur Mutter Punga, genau. Das ist der große Baum. Im Prinzip der Mutterbaum.
Das fand ich so geil.
Ja, aber die Punga sind auch für den Spieler, ich kann nur empfehlen, die zu sammeln, weil die heilen nicht gut, aber sie heilen auf jeden Fall auch Red. Also,
ja, wenn man. Und die Zuchtpungas, die heilen doch ganz okay.
Ja,
die vor allen Dingen in der Masse, gut, wie du die dann besitzt, ne?
Wenn du ja, davon aber 30 die wiegen Stück halt hast, auch dementsprechend.
Ja, gut, ja, ja.
Stimpaks wirkt halt nichts und Redderay wirkt halt auch nichts, deswegen ist das ja immer das Go-To. Ja, okay. Aber Pungas zu haben, ist eigentlich nie verkehrt. Genau. Und dann kommt man da in so ein Moor und muss sich da so durch ein Moor kämpfen. Dann findet man Mutter Punga, die ist umringt mit diesen ganzen Zuchtpungas, also einsammeln, besonders bitte einsammeln, bevor ihr die Mutter Punga anspricht, weil danach passieren ganz crazy Sachen. Weil wenn man dann zu Mutter Punga geht, nachdem man sich halt durch das Moor geballert hat, also nur so ein paar Meierlurks, wie schon gesagt, die sind nicht das Problem.
Ja, und die Sumpflurks, die Swamplurks sind ja voll geil, weil der Meierlurk King war ja immer schon optisch vom Ding aus dem Sumpf inspiriert.
Mhm.
Dieser uralte Universal Horror Film in Schwarz-Weiß damals. Und die Sumpflurks sind wieder basierend auf dem Meierlurk King, sind ein bisschen schmaler und kleiner, aber nur ganz dezent, aber nicht grau, sondern so grünlich. Die sehen halt wirklich aus wie das Ding aus dem Sumpf. Ne?
Ja. Finde ich auch mega gut, dass die da waren. Aber auf jeden Fall, wenn man diese Samen von diesem Baum isst, wird man erstmal ohnmächtig. Und dann wacht man auf und man merkt schnell, irgendwas ist komisch. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber man ist auf jeden Fall redfrei danach, wenn man das gegessen hat. Und dann geht's los. Dann läuft man wieder, dann denkt man so, okay, jetzt habe ich dieses Zeug gegessen, jetzt laufe ich wieder zurück. Und auf dem Weg zurück findet man als allererstes, wenn man sich umdreht, steht da auf einmal diese kleinen Wackelpuppen, kennt man ja, die man überall im Ödland findet, ein bisschen größer. Und wenn man diese Wackelpuppe anspricht, also diese Vaultboy-Wackelpuppe, steht dann Schmalltech drauf. Und diese Wackelpuppen sind dann auch auf dem ganzen Weg verteilt in verschiedenen Größen, alle von Schmalltech. Und alle verspotten sie dich. Alle machen sie dich über dich lustig, über deine Ängste. Schmalltech, ja, ist großartig. Dann, was man auch sieht, ist eine riesige, rote, große Säge, die am Boden sägt. Dann findet man Nadel und Faden, die in den Boden gehen.
Also richtig es, weird. Es so wird geisterhaft, richtig weird. So schemenhaft näht er den Boden und du musst so der Naht hinterherlaufen, so in Riesengrund, auch so eine riesige Säge, ne?
Ja, genau. Erst die Säge und dann die Naht. Das wird später noch wichtig. Dann sieht man Ghule, die einen auf einen zurennen, aber nicht verletzen können. Aber wenn du die Maske auf hast, dann greifen sie dich nicht an. Man kann sie auch irgendwie schaffen zu looten, aber man muss schnell sein, weil ich glaube, sie verschwinden. Dann sieht man noch eine seltsame Violine. Die Puppen zeigen in Richtung auf einmal. Man findet das Skelett seiner Mutter.
Ja.
Partyhut also auf so einer Trage.
Das hatte schon alles echt krasse Fiebertraum-Vibes, ne? Als
so
wenn du vorher mal so an irgendwelchen Pilzen gelutscht hast.
Erinnerte stark an diese Stechapfel-Tee-Session bei der Oasis auf jeden Fall.
Ja, genau.
So von der Vision her.
Also es ist richtig wild. Dann fallen noch Yucca Quantum vom Himmel und wenn sie explodieren, hast du Babygeräusche.
So. Ja, stimmt, da hörst du immer. Aber das ist auch eine Anspielung auf diese Babygeräusche mit den Bomben. Du bist auch am Pier, gibt es so ein Lagerhaus voller Kinderwagen. Da liegen bestimmt 50 Kinderwagen drin. Und da sind so Schaufensterpuppen, weibliche Schaufensterpuppenköpfe drin. Und das sind auch Bomben. Und bevor die hochgehen, hörst du auch so Babygeschrei.
Oh ja, ich glaube, das. Ja, diese Kinderwagen mit den Bomben, ganz schlimm auch, ja, finde ich. Weil die halt dieses Babygeräusch machen und dann explodieren. Das ist so. Genau, dann findest du deine ganzen Kollegen im totem Wasser liegen. Also Amata, ich weiß nicht, wer alles noch. Auf jeden Fall ganz viele. Und wenn du die versuchst anzusprechen, verschwinden die auch wieder. Man kann sie essen. Das ist ganz wild. Wenn man einen Kannibalen-Perk hat. Und ganz am Ende von diesem riesigen Fiebertraum steht auf einmal Mr. Burke, was natürlich eine Anspielung aus
Mr. Brake steht da. Und der ist eine Anspielung auf Mr. Burke.
Genau, also Burke mit Ö ist es im Deutschen. Also Burke.
Ach so, okay, ich kenne es jetzt im Englischen, Mr. Brake.
Da heißt er dann Mr. Brake.
Der sieht aber aus wie Mr. Burke, spricht aber mit der Stimme von Toba. Wo sich jetzt auch so ein bisschen der Kreis schließt zu, was hat der für ein dunkles Geheimnis, ne?
Genau, also man hört dann in Tobas Stimme Mr. Burke sagen, dass man liegen bleiben soll und noch nicht gleich aufstehen soll. Und dieser Mr. Burke steht vor der Megaton-Bombe, nur ist die Megaton-Bombe ein Stück größer. Und wenn man das dann durch hat und ihn halt mit ihm dann gesprochen hat, dann explodiert die und man wacht dann vor Moor wieder auf. Und dann ist erstmal der Fiebertraum vorbei. Ja, und wie geht's dann weiter, Andy?
Ja.
Nach dem Fiebertraum?
Man trägt dann keine Kopfbedeckung mehr, kann auch erstmal keine anlegen und hat eine Glatze und eine Narbe im Nacken. Ja, dann erhält man Zugang zur Kathedrale, weil man es überlebt hat. Und in der Kathedrale sind erstmal viele Stammeskrieger, die dich dann nicht mehr angreifen. Und auch ein paar Named Character, zum Beispiel, glaube ich, Wild Rose oder so heißt sie. Und die, die ist auch völlig irre, die tanzt die ganze Zeit nur und sowas.
Irre.
Und wen du auch findest, ist Nadine, dieses verlorene Mädchen, wo du anfangs von ihrer Mutti den Auftrag bekommen hast, sie wiederzufinden. Und die ist auch relativ klar, ne? Und auch so ein bisschen zynisch. Also wenn du die ansprichst und so, ist sie auch mal so ein bisschen, ja, findet das da eigentlich auch alles gar nicht so geil. Das ist halt eine junge Frau, die Abenteuer gesucht hat und jetzt ist sie da irgendwie in dieser Sekte und findet das alles gar nicht so cool. Und die kann einem auch die Narbe entfernen. Dann kann man auch wieder Kopfbedeckung tragen, was ja schon relativ sinnvoll ist in dem Spiel.
Wie auch immer das funktioniert, wir hinterfragen es nicht einfach, wir akzeptieren es.
Genau, also der DLC hat auf jeden Fall so seine Lücken, sag ich mal, ne? Und das kann auch damit zu tun haben, dass während der entwickelt wurde, Skyrim schon in der Entwicklung war bei Bethesda und da ziemlich viele Kapazitäten hingewandert sind. Deswegen auch das Outsourcing der Konzeptdesigns für die Swampfolk. Ja, denke ich auch. Genau. Und man erfährt von Nadine, dass sie dem Stamm eigentlich beigetreten ist, um Pungas zu sammeln. Aber es ist alles schon, es ist alles... Ja, so ein bisschen. Geht so. Also sie findet das da auch alles nicht so geil. Das nimmt man dem Ganzen und man sagt halt, hey, deine Mutter sucht dich und so, wäre geil, wenn du mal wieder zurückkommst. Und wenn man dann zur Herzogin Gambit zurückkehrt, das habe ich erst später gemacht, erzählt er dir halt, dass er das mit deinem Kopf war und dass er das mit allen Stammesangehörigen gemacht hat, während die da bewusstlos lagen. Ich habe das erst später erfahren, weil ich bin zu dem Boot erst relativ spät hingekommen und da steht Catherine schon da. Nicht Catherine, Nadine. Und die hat Toba überwältigt. Also man schlägt ihr dann vor, ey, geh doch zu deiner Mutter zurück und so, die sucht dich. Und das macht sie dann auch. Sie hat dann Toba überwältigt und ihn in die eine Kabine gesperrt. Und hast du das noch auf dem Zettel für eine andere Folge oder soll ich das erzählen?
Erzähl! Also hier dann, das genau.
Genau. Also sie hat halt das Boot übernommen. Sie ist jetzt die Kapitänin der Herzogin Gambit und hat ihn in so eine Kammer gesperrt und sagt halt, ja, hier, der wird dir mal erzählen, was er gemacht hat. Und du kannst ja dann entscheiden, was du mit ihm veranstaltest. Und dann gehst du in diese Kabine und da sind überall so Gläser mit kleinen Gehirnstückchen von allen möglichen Leuten auch beschriftet. Und er ist da halt drin und sagt halt, ja, das habe ich gemacht und so, das ist voll mein Ding. Und dann wird er auch direkt feindlich, ne? Also du kannst ihn dann, entweder du gehst einfach raus oder du killst ihn halt. Ich habe ihn natürlich erschossen. Und da ist ein Glas, das du dir anguckst und dann sagst du, irgendwie, wenn du dir das Gehirnstückchen so anguckst, hast du so das Gefühl, du hast etwas Wichtiges verloren.
Ja. Und dann kannst du es einpacken. Und hast es im Inventar.
Du nimmst das halt mit, ne? Aber du hast es ja nicht wieder im Kopf.
Nee, aber du hast es dann dabei.
Das ist schon bitterbös gewesen, ja.
Ja, das ist schon hardcore. Und wenn du das dann weißt, dass er das war und auch mit seiner Stimme, die ja Mr. Brake hat, mit der Säge wird halt dein Kopf aufgesägt, die du am Anfang siehst, mit der Nadel und Faden wird das Ganze wieder vernäht. Mr. Brake ist natürlich Toba, der mit dir redet, während du da im Delir hängst. Und so wie du dann dich da rausschleppst aus dem Sumpf, diese ganzen Fallen, die da sind und diese Explosion und, die Bahre mit deiner Mutter, die Violinen, die Bomben, die hochgehen, das sind alles Bäume und all sowas und diese Puppen an den Bäumen, die du vorher wahrgenommen hast, wer aufmerksam durch das Moor gegangen ist, da hängen überall so kleine, wie so Talismane an den Bäumen und das sind dann die kleinen Puppen, diese Schmalltech-Puppen. Übrigens im Original heißen die auch Schmalltech, auch im Englischen.
Witzig.
Genau, also da kann man sich das so ein bisschen herleiten. Und die Wackelpuppen, die du da triffst, stellen halt deine ganzen Special-Attribute dar und dementsprechend zu den ganzen Special-Attributen sagen sie dir auch Sachen, ne? Also,
das ist großartig.
Sie sind in der falschen Reihenfolge, sag ich mal, wie du sie triffst, aber alle haben so einen Spruch, der diesem Attribut so ein bisschen entspricht, ne? Also ich werde jetzt hier nicht alle raushauen, aber zum Beispiel Intelligenz sagt halt die Puppe, sie sind schon wieder direkt in die Falle gelaufen. Wie blöd sind sie denn eigentlich? Und ja, das ist schon relativ witzig.
Das schon. Also gebt euch das, es ist richtig gut.
Ja. Richtig, richtig gut. Ja. Und die
für
Luck sagt halt auch, ja, sie sind nicht gerade ein Glückspilz. Und dann siehst du halt auch Mr. Break und hinter ihm die Atombombe. So.
Ja.
Noch ironischer natürlich, wenn man wie ich in dem Durchlauf Megaton gesprengt hat, dann ergibt diese Version natürlich noch mehr Sinn. Ja.
Ja.
Und das wäre dann so ein bisschen.
Zumindest schon hart bis dahin, fand ich. Also, das war schon. Ja. Das war schon ein krasser Twist.
Auf jeden Fall. Also, das fand ich auch noch. Ich finde gar nicht so, diese Twists finde ich gar nicht so unwahrscheinlich in dem Download-Content. Ich finde viel eher, wie sie sich ergeben und wie die NPCs handeln, finde ich seltsam teilweise.
Oh ja, es ist. Aber es passt auch irgendwie, weil es halt auch so Delulu ist. Es ist alles irgendwie so Delulu. Und es kann halt, man kann halt auch erklären, ja, du hast jetzt ein Stück Hirn verloren. Vielleicht bildest du ja auch die Hälfte davon ein. Vielleicht bilden sich alle irgendwas ein. Also es ist so.
Ja.
Es ist wild. Es ist sehr wild.
Ja, und dann geht's wieder zurück zu Nadine. Also, wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen vorgegriffen. Sie übernimmt dann später die Herzogin Gambit und sperrt Toba ein. Aber man kehrt natürlich zuerst mal zurück zu wieder zur Kathedrale. Und Nadine hat noch mehr für einen, außer nette Gespräche.
Ja, man kriegt von ihr einen Schlüssel zu einer Seehöhle. Da soll der Anführer der Stammesangehörigen meditieren. Und darauf, ne, macht man sich dann auch wieder auf den Weg, kommt auch zu dieser Seehöhle. Ich fasse das mal ein bisschen kürzer zusammen, damit wir auch vorankommen. Da ist Jackson, der Anführer, ist am Ende dieser Seehöhle. Man muss sich vorher durch viele Sumpflurks kämpfen. Er kriegt einiges an Loot. Und am Ende trifft man Jackson tatsächlich auch. Und der ist mit einem Hologramm von, also der spricht mit einem Hologramm von einem Gehirn. Was ich sehr cool fand, weil du ja vorher gerade diese ganzen Gehirnstücke da
hast. Ja, vor allem der hat verschiedene Animationen. Er betet teilweise dieses Gehirn auch so an. Ne?
Das war schon richtig freakig. Das Gehirn erklärt tatsächlich auch, dass es den Stamm nutzt, um nach außen zu wirken. Nur leider machen die nicht das, was das Gehirn gerne möchte, sondern da ist ganz, ganz viel Fehlinterpretation drin. Also das stimmt nicht ganz überein von dem, was das Gehirn quasi mitteilt zwischen und dem, was der Stamm so macht. Finde ich.
Das Gehirn ist auch sehr genervt, ne? Also das behandelt dich ähnlich schlecht wie Desmond.
Ja, aber so, der ist auch. Ja. Der beleidigt dich auch die ganze Zeit im Prinzip.
So ungefähr, muss ich aber ehrlich sagen, ich glaube, so ungefähr wird das, wenn wir echte künstliche Intelligenz, also nicht den Bullshit, den wir jetzt haben, sondern echte künstliche Intelligenz haben. Und die Leuten erklären will, ihr macht das so und so. Und ständig machen die das falsch. Ich glaube, genau so wird das. 1:1 und völlig genervter Computer, der so, boah. Er möchte, dass das Gehirn möchte grundsätzlich, dass man ein Gerät, den Kopfwellenstörer, den Desmond in seiner Villa da hat, weil, ne, wir wissen alle kognitive Wellen, um Leute zu kontrollieren und so weiter und so fort, zerstört, damit halt der Einfluss und die Reichweite des Gehirns noch viel größer wird. Und dann hat man im Grunde verschiedene Möglichkeiten, die du machen kannst. Du kannst Jackson töten, dann ist das Gehirn erstmal sehr, sehr verwirrt. Aber auf der anderen Seite halt, und das fand ich sehr, sehr, also ich habe das nicht gemacht, aber ich habe ein Video darüber angeguckt, es war danach tatsächlich sehr begeistert, dass es endlich ein Problem gelöst wurde, weil es hofft, dass jetzt nicht mehr so viel Misskommunikation passiert, ne?
Ja.
Und dann gehst du im Grunde wieder zurück zu Desmond, erzählst dem Ganzen davon und dann erzählt dir Desmond in der nächsten Questreihe quasi, dass das Gehirn keine KI oder sonst irgendwas ist, sondern dass das Professor Calvert ist. Wir erinnern uns, ne? Desmond hängt Villa in der Calvert-Villa fest. Und das ist ein Vorkriegswissenschaftler, der halt versucht hat, über kognitive Wellen und so weiter und so fort Leute zu kontrollieren und schafft das ja auch in gewissem Maße. Und
ich glaube, da erzählt er einem auch schon von dieser Medical Facility, wo die an der Weiterentwicklung von Robohirn gearbeitet haben, ne?
Genau. Und gibt dir halt einfach den Auftrag, du bring das mal am höchsten Punkt an, den Störsender, weil dann haben wir einfach ein größeres Gebiet, was wir quasi abschirmen und dann hat das Gehirn keinen Einfluss mehr und so weiter und so fort. Und du sollst zum Riesenrad.
Witzigerweise hat erst der Bruder von Calvert da geforscht und Calvert ist erst später in dieses Forschungsprojekt mit eingestiegen. Das erfährt man auch noch über Terminals und sowas. Fände ich auch geil, wenn sie das in der Serie nochmal aufgreifen, weil Robo-Gehirne waren ja schon Thema. Dass man das vielleicht nochmal irgendwie mit reinbringt. Zumindest so ein bisschen Name-Dropping, fände ich schön. Oder Calvert mal als Vorkriegs-Calvert kennenlernt.
Oh, voll, das wäre mega cool.
Oder Calvert Desmond als Vorkriegs-Desmond.
Oh.
Calvert kennenlernen tut man, wenn man das Riesenrad erreicht hat. Auch hier wieder. Das hast du auch schon gesehen, ne? Also das war auch wieder so ein Punkt, wo du hin musstest.
Ich glaube, dafür hat man das ganz am Anfang, ja.
Genau. Und da spricht man halt mit Calvert und der erzählt ihm halt, ne, dass du musst den Sender zerstören und so weiter und so fort.
Spricht der eigentlich über irgendwelche Lautsprecher mit einem oder hört man das in seinem Kopf?
Das ist eine gute Frage. Es wird auch nicht richtig erklärt, aber ich glaube, der spricht in deinem Kopf. Weil das macht er ja auch mit dem Funkvolk.
Du bist ja aus, also der Kochquellensender ist ja aus, weil du ihn da ja erst neu anschließen musst. Und ich glaube, darüber kommt der in deinen Kopf. Zumindest war das meine Interpretation. Nee,
der Sender ist ja von Desmond. Der will ja, dass du das störst, das Signal.
Ja,
das
genau.
Signal, dass er alle Leute, die bei der Punga umgekippt sind, sozusagen beeinflusst. Ist das, was man da hört wahrscheinlich, ne?
Ja.
Okay. Ja.
Hört sich auch. Und dann gibt es halt die zwei klassischen Sachen, die man machen kann, ne? Du kannst Desmond unterstützen, das heißt, du bringst den Sender an und die Stimme vom Professor.
Zwei klassische Lebensentscheidungen. Für welches Arschloch arbeite ich eigentlich?
Ja.
Also du kannst für den britischen Vorkriegsghoul, der in seiner Südstaaten-Villa lebt, arbeiten mit seinen zwei Hunden. Oder aber für das fliegende Gehirn, was gerne über Gedankenkontrolle andere Leute kontrollieren möchte.
Ja, was ich da total interessant finde, ist ja, die forschen ja an so einem Liquid da unten, wo die Gehirne eingelegt werden, um zu verhindern, dass die Leute nach der Transplantation deines Gehirns in einen Roboter oder in sonstige Maschine, dass die nicht irre werden.
Ja.
Daran haben die ja geforscht, deswegen ist dieser Calvert ja noch relativ klar. Das ist halt ein Wichser, der Typ. Aber der ist ja nicht verrückt. Und
nein,
das
aber,
finde ich.
Aber
interessant.
Er ist halt
ja,
ein gestörter Wissenschaftler, ne?
Wenn du zum Beispiel in New Vegas guckst, bei Old World Blues, die haben ja alle einen an der Waffel. Die haben ja alle Degeneration davon getragen, dass sie über hunderte Jahre quasi ihr Gehirn transferiert haben. Weil die halt diesen Forschungsstand von Calvert nicht hatten. Das finde ich total interessant, dass sie das wieder aufgreifen.
Ja,
dass normalerweise,
im Grunde,
wenn du Robohirn wirst oder wenn du dein Gehirn auch, die Robohirne sollen ja quasi ausgeschaltet werden, was sie sich vorher erinnern. Die sollen dann ja nur noch funktionieren. Aber wenn du wie die Leute in Big MT dein Gehirn in eine Maschine transferierst, um unsterblich zu werden, die haben ja alle einen Schaden davon getragen. Und das sollte ja mit dieser Forschung, die Calvert da am Start hat, in Point Lookout sollte das ja verhindert werden. Und das hat ja bei Calvert auch eigentlich geklappt.
Ist jetzt die Frage, haben Sie das auch mit aufgegriffen in der Serie? Weil da das Gehirn von dem Assistenten, der hatte auf der einen Seite ja, funktionierte ja schon gut. Auf der anderen Seite hatte der ja auch eindeutig einen an der Klatsche.
Der hat also, aber auch vor dem Krieg schon einen an der Klatsche.
Ja, richtig, genau. Da ist jetzt die Frage, was hat er noch mehr einen an der Klatsche, weil er zu diesem Hirn wurde, diesem Eingelegten? Oder ist das einfach nur das normale Ei in der Klatsche, was er vorher schon hatte?
Ja, ist die große Frage. Also da fände ich es ja cool, wenn sie zumindest den Namen Calvert oder ihn mal irgend so Wissenschaftler in irgendeiner Szene mal hätten auftauchen lassen. Mit
einem Namen, Fall.
Muss ja gar nichts sagen. Fände ich aber, wäre ein nicer Fanservice. Vielleicht haben wir ihn ja auch schon gesehen. Vielleicht haben wir ja auch Desmond schon gesehen. Der war ja Geheimagent. Vielleicht lief er ja schon mal durchs Bild.
Alles vielleicht möglich. Auf der anderen Seite finde ich aber auch bei dem umfangreichen Background, den die zur Verfügung haben, daraus eine Serie machen, wenn sie nicht jeden kleinsten Hint irgendwo irgendwie mit einbauen oder so, ne? Ja, ist für mich auch völlig schon. Okay. Aber es wäre geil, absolut. Ja, natürlich.
Aber jetzt, wenn man sich da näher mit beschäftigt, sieht man da schon vieles, viel Potenzial auf jeden Fall.
Definitiv.
Auf jeden Fall.
Ja, also egal, wie man sich entscheidet, du kannst den Sender anbringen, du kannst den Sender zu einer Müllpresse bringen und zerstören.
Was glücklicherweise direkt nebeneinander ist.
Ist super. Also da
musst du nicht weit laufen.
Das ist echt der Service. Also da ist ein Riesenrad, auf dem Riesenrad sollst du es anbringen. Oder aber neben dem Riesenrad ist die Müllpresse, kannst du gleich,
fantastisch.
Gleich verschrotten, du hast die Wahl. Danach sollst du zur Villa zurück. Und die explodiert.
Ja, und also du sollst zur Villa zurück, entweder um Desmond dann die frohe Kunde zu überbringen, genau. Ich habe den Sender angebracht, oder du sollst zur Villa zurück, um Desmond umzubringen.
Genau. Aber auf jeden Fall sollst du zur Villa zurück und, oh Wunder, auf dem Weg dorthin, kurz bevor du da bist, bam, das Ding explodiert.
Aber auch irgendwie geil gemacht für ein Spiel von 2008, fand ich diese, boom, alles fliegt hoch.
Mega.
Und auch das, geil. Herrenhaus explodiert. Auch wieder Resident Evil Referenz, meiner Meinung nach. Und das leitet im Prinzip das Endgame des Main Quest des Download Contents Point Lockout ein. Da wir jetzt aber schon über eine Stunde reden, würde ich sagen, das Endgame vertagen wir mal in die nächste Folge. Die Spannung steigt. Freut euch auf nächste Woche Dienstag, denn dann werden wir eröffnen. Habt ihr euch für Desmond entschieden oder habt ihr für Calvert gearbeitet?
Ich habe für Desmond.
Ich auch. Ja. Wir werden wahrscheinlich nächstes Mal den Desmond-Weg besprechen. Freut euch darauf, erfahrt, was passiert, wenn man sich an Desmond wendet, was das Ganze irgendwie mit Bioshock verbindet, finde ich auch so ein bisschen.
Ja. Und wir machen das einfach wie Sylvester Stallone mit einem ganz krassen Cliffhanger.
There's always a lighthouse. Starke Referenz auf jeden Fall.
Kelly, Wort der Woche.
Ja, Wort der Woche.
Oh, Wort der Woche, großartig. Wir hatten kurz schon drüber geredet, weil ich gesagt habe, es erinnert mich schon sehr an Verhaber, das DLC, weil du musst eine verlorene Tochter finden, du bist auf so einer Insel, die voll mit Nebel ist und so. Ja. Das hat schon sehr, und du hast halt statt drei Parteien, hast du zwei Parteien, die gegeneinander kämpfen, nur kannst du die nicht zum Frieden bringen, sondern musst dich halt für eine entscheiden und die andere muss halt sterben.
Du hast die Hinterwäldler, du hast die Tribalmen,
die hast du eigentlich auch noch als Nebenpartei.
Du hast Desmond als Partei quasi solo. Wir haben über diese super starken Reaver-Ghule überhaupt nicht gesprochen, die da überall rumhopsen.
Ja,
auch richtig krank. Also Ghoul-Maske mitnehmen, ganz großer Tipp von mir. Ghoul-Maske, absolutes Must-Have da. Noch beschissener in dem Moment, wo du keine Kopfbedeckung tragen darfst.
Ja, deswegen ab zu Nadine und die Narbe entfernen lassen.
Lass dir die Narbe entfernen mit Nagelgelstiften, jetzt für 79,95 bei uns im Teleshop erhältlich.
Aber ja, es erinnert so an Verhaber auch. Und wie schon gesagt, wer schon ein bisschen verfolgt hat, ich habe erst Fallout 4 gespielt und dann Fallout 3, weswegen bei mir da die Connection einfach ist. Und wir haben dann gesagt, es ist wie Verhaber nur in Delulu, weil es einfach so... Dieser Fiebertraum, den man hat, wenn man diese Pungasamen gegessen hat und alles. Dann dieser Kerl, der einem das Hirn ausgeschabt hat. Also es ist...
Ja, muss ich auch sagen. Wo Verhaber ja doch eher ernstere Töne anschlägt und schon eher so Horror-Content ist, macht Point Lookout das Ganze so ein bisschen mit einem heftigen Augenzwinkern und viel Ballerballer auf jeden Fall.
Wobei ich sagen muss... Wenn die, also da kommen wir im Fazit der nächste Folge nochmal drauf, wenn die das ernst meinen und da wirklich irgendwann ein Remake von machen würden, da könntest du auch krassen Horror-Content draus machen.
Ja, absolut. War auch jetzt, finde ich, viele Parts, wo du sagst, also wie gesagt, ich hatte echt Resident Evil Flair.
Ja.
Tatsächlich. Zumindest Resident Evil 4 macht viel, viel rein.
Und ich finde es gut, dass es schwerer ist. Also ja. Bei manchen Download-Contents war es halt so, ich bin halt damit fast Level 30 rein und ich habe alles niedergebetzelt. Mir hat dann so ein bisschen die Atmosphäre halt einfach gefehlt, weil es halt nicht schwer genug war.
Das stimmt. Aber dazu mehr im Fazit, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Also,
aber
reingehauen.
Ist jetzt top. Ja.
Ja, macht's gut. Wir sehen uns nächsten Dienstag mit dem Endgame zu Point Lookout und mal gucken, ob wir dann alles an Nebenquests noch reinkriegen, weil der ist wirklich gewaltig. Macht's gut und wir sehen uns heute Abend auf Twitch. Und was ich streame, ist noch Überraschung. Denn ich habe von Yuri aka Snowwolf Creation erfahren, dass auch er vorhat, Fallout London zu streamen. Und eigentlich fände ich es bescheuert. Die deutsche Fallout-Welt ist relativ klein, wenn zwei Leute parallel im Wechsel unabhängig voneinander Fallout London streamen. Also lasst euch überraschen, was da heute Abend passiert. Bei Yuri gibt es, glaube ich, ab dem 8.6. Fallout London auf dem Twitch. Schaltet da unbedingt rein. Ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Sehr, sehr coole Person, den ich sehr, sehr schätze. Und freue mich auf den mal wieder zu sehen. Ich glaube, der hatte auch eine gute Zeit auf der Dokumi. Damit hier gehen Grüße raus in Richtung Yuri. Bleib, wie du bist. Und ich bin auf jeden Fall bei deinem Twitch-Stream zu Fallout London und werde meine unfachmännischen Tipps dazu geben. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault. Das ist Nukercast, dein Fallout-Lore-Podcast.